ich habe eh an mich selbst geglaubt, aber es war einfach eine Situation, endlich diese Chance bekommen zu haben und die unbedingt nützen zu wollen. Gar nicht so, jetzt was ich zum Trainer oder zum Daumen, sondern einfach nur für mich selbst. Und dann natürlich zusätzlich noch der Druck, was die Mannschaft betrifft, weil wir waren damals in einer Situation, wo wir, glaube ich, 8 oder 9 Punkte schon hinter dem zweiten Platz war, der für den Direktaufstieg berechtigt in der Championship. Und da war natürlich, wie gesagt, der Druck da für mich persönlich, endlich diese Chance bekommen zu haben. Und dann natürlich auch, dass wir kaum Spiele verlieren dürfen. Also wir wussten, um aufzusteigen, müssen wir einen unglaublichen Lauf hinlegen bis zum Ende der Saison.
Building Bridges, der Podcast für alle, die spannende Inhalte aus der Welt des Fußballs erleben wollen. Gemeinsam werden wir inhaltliche Brücken zwischen Sport, Wirtschaft und Kultur schlagen und in den Gesprächen mit tollen Persönlichkeiten gemeinsame Schnittmengen finden. Hier ist euer Host, Sebastian Brödel.
Ja, schönen guten Abend, Dani. Sehr, sehr, sehr erfreulich, dass du heute mein Gast bist. Nach einer kurzen Pause, ich muss gleich mal gestehen, ich habe Corona gehabt. Es ist mir nicht dermaßen gut gegangen. Deswegen habe ich eine Pause einlegen müssen mit meinen Gästen. Bin jetzt aktuell in London, auch beruflich unterwegs. Und bin sehr froh, dass wir am Samstag zusammen das Spiel Watford schauen haben können im Stadion. Leider bist du verletzt, werden wir gleich dazu kommen. Aber du hast mir auch eingangs erzählt heute, dass du Probleme hattest, hierher zu kommen zu unserem Treffpunkt. Was war los?
Ja, hallo mal, danke für die Einladung. Es ist im Moment sehr, sehr komische Situation in England, was den Benzin betrifft, beziehungsweise Diesel. Es gibt ja kaum Benzin an den Tankstellen aufgrund von, es gibt einfach nicht genug LKW-Fahrer, das sagen sie zumindest, ist das Problem. Und jetzt, wenn du bei jeder Tankstelle, bei der du vorbeifährst, stehst du einmal 10 Minuten an, wenn du nicht tanken willst, wenn sich es einfach komplett zurückstaut. Ich habe gestern, ich glaube, 6 oder 7 Tankstellen bin ich abgefahren, bis ich eine gefunden habe, wo es noch Benzin gibt. Bin dann 35 Minuten angestanden, habe das Auto auffüllen können und ich war der Letzte, der es auffüllen konnte. Tankstelle wurde dann gesperrt. Also es ist eine sehr, sehr komische Situation im Moment.
Das heißt, beim Training auch, bei deiner alltäglichen Arbeit kommen da ein paar Spieler schon mit dem Fahrrad oder laufen zum Training oder hält sich das noch in Grenzen?
Das hält sich noch in Grenzen, aber es gibt, also ich sage einmal 30% und mehr, würde ich fast schon sagen, haben sie hier schon Elektroautos bei uns. Macht sich im Moment sicher bezahlt, ist anscheinend die Zukunft, so wie es im Moment aussieht. Und,
hast du auch eins?
Noch nichts, aber ich habe mir gestern in der Bahn eins bestellt.
Okay, gut, dass du Premier League-Spieler bist. Du hast ja auch, spielst ja bei Watford, wir haben es angesprochen, wir haben auch gemeinsam bei Watford gespielt. Bist aber aktuell verletzt, ganz kurz, gehen wir auf die aktuelle Situation ein. Müssen wir uns Sorgen machen, dass du für die Länderspiele ausfällst oder gibt es Hoffnung?
Nein, es sollte passen. Also ich habe heute im Prinzip wieder das ganze Training mitgemacht und am Morgen sollte dann wieder alles zu 100% passen. Ich habe mir ein paar Fasern im Innenband eingerissen vor 2 Wochen gegen Wolverhampton. Habe dann versucht, die Woche drauf zu spielen, war aber dann ein zu großes Risiko und habe dann jetzt auch das letzte Wochenende noch ausgesetzt und jetzt soll es wieder passen.
Okay, das heißt, der Teamchef Foda, bist du natürlich im Kontakt, hast ihm mitgeteilt, dass du fit bist, wirst auch anreisen. Thema Nationalmannschaft werden wir später einsteigen. Ich glaube, das ist ja nicht gerade aktuell das wichtigste Thema. Habe es auch anfangs angesprochen, ich hatte Corona. Leider, wie sieht es bei dir aus? Du warst ja auch in einem sehr arg gebeutelten Land, was Corona betrifft. Aktuell, was wir mitbekommen haben oder was ich auch mitbekommen durfte, bin ja schon seit ein paar Tagen in London, ist der Umgang relativ locker geworden. Ich war aber natürlich auch die letzten 18 Monate nicht in London, um es einschätzen zu können. Wie ging es dir in der Zeit? Wie geht es dir jetzt? Und hast du Corona gehabt oder bist du verschont geblieben?
Also ich habe Corona bekommen gleich am Anfang des Ausbruchs, also Anfang März 2020 und habe kaum Symptome gehabt, außer Geschmack und Geruch komplett verloren, aber für wirklich eine lange, lange Zeit. Also sicher 2 Monate konnte ich nichts riechen und schmecken. Sonst Gott sei Dank keine Symptome. Also ich habe mich weder krank gefühlt noch sonst irgendwas. Also da habe ich sicher ein bisschen Glück gehabt. Aber ja, es war ja dann in England klar sehr, sehr ernste Situation mit ich glaube 3 Lockdowns waren es im Endeffekt, die wir hatten, was natürlich für die ganze Economy eine Katastrophe war. Nicht nur in England, auf der ganzen Welt, aber da habe ich es halt sehr mitbekommen. Und mittlerweile ist es, wie du kurz angesprochen hast, sehr relaxed wieder. Also es gibt kaum Einschränkungen. eigentlich gar keine Einschränkungen, wenn ich so nachdenke. Das Einzige ist eben noch das Reisen. Das wird auch, glaube ich, jetzt gelockert am 4. Oktober. Also ja, wenn du jetzt in London oder in England allgemein unterwegs bist, merkst du von Corona eigentlich nichts mehr.
Und in den Stadien sind ja auch die Zuschauer wieder zurück. Die Stimmung ist gigantisch. Du bist die Nummer 1 bei Watford, du bist die Nummer 1 bei der Nationalmannschaft. Ich kenne dich ja schon länger, man muss aber schon ehrlich auch eingestehen, dass Daniel Bachmann sehr lange nicht auf der Landkarte der österreichischen Fußballer war. Bist dann quasi wie die Jungfrau zum Kind gekommen, hast die Europameisterschaft spielen dürfen. Wir haben lange darüber diskutiert, wir haben etliche Jahre bei Watford gemeinsam gespielt. Glaubst du, man kennt dich jetzt in Österreich gut genug, oder glaubst du, muss man diesen Podcast heute anhören, um Daniel Bachmann noch besser vorzustellen?
Ich glaube, es schadet sicher nicht, den Podcast anzuhören, also das auf keinen Fall. Da gibt es sicher einige Dinge, die die Leute noch nicht wissen. Aber ich hoffe natürlich, dass ich relativ bekannt, dass ich schon, wie du sagst, auf der Landkarte bin, der Fußballfans zumindest. War eine große Ehre für mich, bei der Euro zu spielen, und wie du sagst, war sehr, sehr kurzfristig, und die letzten 9 Monate waren sehr überwältigend, würde ich nicht sagen, aber doch sehr unerwartet, wie schnell das Ganze alles gegangen ist. Und war viel harte Arbeit dahinter, wie du selber mitbekommen hast. In der Zeit bei Watford war es nicht immer leicht für mich. Auch noch vor, wenn ich ein Jahr zurückdenke, war es auch nicht leicht, die Situation. Und hab immer Gas gegeben, hab immer dran geglaubt, und ich wusste, dass irgendwann wird die Chance kommen. Und ich hoffe, dass ich mir jetzt einen halbwegs guten Namen in Österreich machen konnte.
Fangen wir mal mit deiner Karriere. Du bist ja in Österreich einige Jugendmannschaften durchlaufen, hab mir die Vita natürlich auch rausgesucht, weil so weit zurück kenne ich dich auch nicht. Du warst bei der Austria Wien, du warst bei Rapid Wien, du warst bei Sturm Graz und bist dann 2011 mit im Alter von wie vielen Jahren?
17, genau.
Alter von, am 17. Geburtstag nach Stoke gewechselt, nach England in die Jugend. Mhm. Wie war das damals für dich als 17-Jähriger, zu Hause auszuziehen, nach England zu gehen? Wie waren deine Sprachkenntnisse? War deine Euphorie oder deine Angst damit verbunden, ins Ausland zu gehen? Oder bist du da mit voller Überzeugung gegangen?
Da gibt es eigentlich eine lustige Geschichte, wie ich zum Unterschreiben gekommen bin nach England. Das war immer mein Traum, in England zu spielen. Wie es dann soweit war, eben den Vertrag zu unterschreiben, wie ich mit meinem Berater und mit meiner Mama damals rübergekommen bin, weil die Mama musste dabei sein, weil ich noch minderjährig war. Und wir waren am Abend vor dem großen Tag, unter Anführungszeichen, im Hotel. Und wir sind beim Abendessen zusammengesessen, und Mama hat natürlich gemerkt, dass was nicht passt. Und sie hat dann zu mir gesagt, was los ist und ob ich nicht da bleiben will. Und das war im Moment so einfach überwältigend, weg von zu Hause und Freunde, Familie, alles auf einmal weg. Und am Vormittag kam mir das dann eben dem Max Hagmeier, damals war mein Berater, gesagt. Er war natürlich nicht happy, logischerweise.
Du hattest eigentlich schon abgesagt, Stoke.
Ja, und wir sind dann ins Trainingszentrum gefahren und haben Stoke mehr oder weniger gesagt, ich fliege nach Hause, und ich bin nach Hause geflogen.
Das heißt, du warst vor Ort, warst überzeugt, dass du da schreibst, und warst dort aber schon quasi Vorerscheinungen vor Heimweh gehabt, beziehungsweise Bindungsängste
an England. Der Gedanke weg von zu Hause. Ich meine, 17 ist ein sehr junges Alter in einem Land mit einer anderen Sprache, die, klar, man lernt Englisch in der Schule, mein Englisch war jetzt nicht so schlecht, aber es ist halt trotzdem was anderes. Und einfach der Gedanke daran, ohne Familie da zu sein, war nicht ohne und war ein bisschen überwältigend in dem Moment. Und wir haben dann dem Verein gesagt, dass es nicht geht.
Aber hast du ja irgendwann dann bei Stoke unterschrieben, hast du ein Ausreiseverbot bekommen, haben sie den Reisepass weggenommen?
Nein, ich bin zurück nach Österreich geflogen, und der Papa hat uns abgeholt. Ja, dann der Tormann-Trainer, der Andy Quay damals von der ersten Mannschaft, war eigentlich der, dem ich zu verdanken habe, dass ich jetzt in England bin, weil der hat meine Eltern, mich und auch den Max sehr gepusht, dass ich das eben mache und dass sie auf mich schauen werden und dass sie eben alles dafür tun, dass es mir gut geht. Und dann nach ein paar Tagen habe ich dann gesagt, ich mache es, weil so eine Chance kann ich mir nicht gehen lassen. Der Verein will mich offensichtlich sehr und hat Vertrauen in mir und hat einiges mit mir vor.
Und diese Angst oder diesen Respekt, den du hattest, ist der sofort verflogen, weil du dieses Vertrauen gespürt hast, oder hat das lange angehalten?
Also das Heimweh vor allem, also Angst würde ich jetzt gar nicht so sagen, es war einfach das Heimweh, war das Schlimmste für mich. Auch nachdem ich eben wieder dann nach England geflogen bin, habe den Vertrag unterschrieben, für 2 Jahre damals. Die ersten paar Wochen waren wirklich nicht ohne, also einfach unglaubliches Heimweh. Ich glaube, ich habe jeden Tag, war damals bei Gasteltern, ich habe sicher jeden Tag geweint, also da bin ich auch nicht, da schäme ich mich auch nicht dafür. Ich glaube, das ist ganz normal in so einem Alter.
Auch ein gutes Zeichen.
Und ja, war wirklich nicht leicht. Was viel geholfen hat, ich war mit einem zweiten Spieler bei einer Gastfamilie, der war Schweizer. Das heißt, der hat meine Sprache gesprochen, was natürlich sehr, sehr geholfen hat. Und ja, es war wirklich, wirklich nicht leicht.
Und diese Anfangszeit, konntest du da Leistung bringen oder warst du nicht du selbst von dem, was du gekonnt hast? Oder warst du schon so weit, dass du im Training fokussiert warst, an deine Leistungsgrenze gehen konntest? Oder hat dich das dann auch im Training und in deinem damals schon sehr jungen Alter im Beruf gestört?
Na, also ich muss sagen, im Fußball eigentlich gar nicht, weil da war ich eben nur fokussiert auf den Fußball. Wenn ich im Trainingszentrum war, da merkst du das Heimweh nicht, weil du bist mit 20 anderen Jungs, einige, die in einer ähnlichen Situation sind, eben der Schweizer auch, und wir hatten Spieler von ganz England und ich weiß gar nicht, ob wir sonst noch ein paar Internationale hatten, aber doch einige, die auch bei Gastfamilien waren, in einer ähnlichen Situation, und da denkst du nicht wirklich dran, da bist du im Training, da bist du in der Kraftkammer. Und das Problem, unter Anführungszeichen, oder da, wo es halt dann schwer war, war einfach am Nachmittag zu Hause, wo du viel Zeit hast, nachzudenken und einfach dir denkst, jetzt hätte ich gern, weiß ich nicht, Eiernockerl von der Mama oder irgendwas einfach von zu Hause. So Dinge waren einfach schwer, aber was die Leistung betrifft, also was ich mir zurückerinnern kann, ich glaube, ich habe wirklich von Anfang an gute Leistungen gebracht und im November habe ich mich dann relativ schwer verletzt.
Im ersten Jahr? Im
gleichen Jahr, nach 3-4 Monaten. Da hatte ich Spondylolisthitis, heißt das.
Was ist das genau?
Ich hatte eine Stressfraktur im Wirbel zwischen L4 und L5. Oder L5, glaube ich, war der Wirbel, der angebrochen war. Dann ist die Bandscheibe verrutscht und das Ganze hat sich infiziert. Das war nicht ohne. Ich hatte dann einen Gips von unter dem Brustmuskel bis zum linken Knie, also war so rund um den Torso und runter zum linken Knie für 6 Wochen. Habe, glaube ich, 12 Kilo oder so, ungefähr um die 12 Kilo abgenommen. Also habe wirklich nicht gut ausgeschaut und habe die Zeit Gott sei Dank in Österreich verbringen können, weil ich einfach nichts machen konnte. War dann 2 Monate in Österreich oder 3 Monate sogar und musste mich dann wieder zurückkämpfen, auch in der Akademie natürlich.
Und diese Gastfamilie, die du angesprochen hast, hast du mit denen heute noch Kontakt? Hast du mit denen guten Draht? Waren die in irgendeiner Hinsicht ein Elternersatz oder war das eher nette Gastfreundschaft und eine Hilfestellung, oder hattest du mit denen schon eine Beziehung aufbauen können, die bis heute währt?
Also ich war am Anfang bei einer Gastfamilie, die genau neben dem Trainingszentrum war, und dann nach ein paar Monaten nach meiner Verletzung, wie ich zurückgekommen bin ich zu einer zweiten Gastfamilie gezogen, bei denen war ich dann 2 Jahre und die waren auch bei meiner Hochzeit vor 3 Jahren, also mit denen habe ich jetzt sehr, sehr selten Kontakt, aber sicher Leute, denen ich sehr, sehr dankbar bin für die Gastfreundschaft. Und ja, Elternersatz ist schwer zu sagen, weil ich glaube, dass man Eltern schwer ersetzen kann, aber es war doch einfach ein Gefühl, wo zu Hause zu sein und nicht irgendwo alleine in dem jungen Alter zu sein. Und ich bin erst relativ spät ausgezogen in eine Wohnung, ich glaube, ich war schon 20 dann, knapp 21, weil ich einfach erstens Geld sparen wollte. Und zweitens, weil ich mich einfach doch sehr wohl gefühlt habe und wie gesagt, du einfach das Gefühl hast, dass du wo zu Hause bist.
Und hattet ihr auch Kinder oder hattest du quasi Stiefbrüder oder Stiefschwestern?
Ja, die hatten eine Tochter, die war glaube ich 10, 11. Also ja, eine jüngere Tochter, mit der ich aber kaum Kontakt hatte, muss ich ehrlich sagen, weil die war in der Schule den ganzen Tag, und wenn du bei Gasteltern bist, verbringst du die meiste Zeit in deinem eigenen Zimmer. Du bist jetzt nicht so im Wohnzimmer unten, außer beim Abendessen. Schon gemeinsam und ab und zu, klar, bleibst du unten und tratscht für ein paar Minuten, aber grundlegend verbringst du die meiste Zeit einfach in deinem Zimmer. Und wir hatten, also da war ich wieder mit dem Schweizer zusammen, wir hatten beide wirklich schöne Schlafzimmer mit einem großen Bett, Fernseher, alles, was man braucht. Und ja, wie gesagt, denen bin ich wirklich sehr dankbar für die Gastfreundschaft und das ist sicher ein Punkt, wieso ich mich dann im Endeffekt so wohl gefühlt habe.
Man muss ja auch klar sagen, dass England und London zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Also du bist dann nach Stoke gekommen. Über Stoke gibt es auch die wildesten Gerüchte, dass es dort natürlich nicht, sagen wir so, nicht der schönste Fleck der Erde ist. Für dich war es ein gutes Pflaster, dich zu entwickeln. Du bist jetzt Stammtorhüter in der Premier League. Wie schnell hat das Heimweh aufgehört in einer, sagen wir mal so, Stadt, wo man sich sicherlich auch anpassen muss von der Kultur, von der Sprache her, weil du wirst mir selbst bestätigen können, Englisch reden ist das eine, aber Englisch reden in den Midlands, so wie das auch dort heißt, ist eine andere Geschichte, oder?
Ja, ich meine, Stoke hat jetzt, wie du sagst, nicht den besten Ruf. Also Stoke ist wirklich eine Stadt, die eine Arbeiterstadt und hat mit London, kann man das nicht einmal annähernd vergleichen, außer die Sprache. Und nicht einmal das richtig. Nein, es war, ich glaube, dass es für mich grundlegend besser war, in so einer Stadt aufzuwachsen in England, weil du einfach keine Ablenkung hast. Klar, du hast Manchester innerhalb von 45 Minuten, aber in dem Alter, war das jetzt für mich nicht so interessant. Also, wie gesagt, ich habe am Anfang nur auf den Fußball konzentriert und was in Stoke halt ganz extrem ist, es ist eine relativ kleine Stadt. Und der Fußball ist dort alles. Ich glaube, es ist in vielen Städten in England so, aber ich kann jetzt nur von Stoke sprechen. Das ist wirklich ganz, ganz arg. Also wenn du in Stoke in der Stadt spazieren gehst, jeder Zweite hat ein Stoke-Trikot an und der Support von den Fans dort ist einfach unglaublich. Ich habe an Stoke nur gute Erinnerungen. Auch wenn ich, glaube, 6 Jahre war ich bei Stoke und habe kein Pflichtspiel gemacht. Leider, ich war einige Male auf der Bank, auch in der Premier League, aber zum Pflichtspiel hat es leider nicht gereicht. Aber ich habe dem Verein und vor allem dem Andy Coy, dem Dortmund-Trainer damals, sehr, sehr viel zu verdanken. Also ich habe an Stoke nur gute Erinnerungen.
Das ist das lachende Auge, wenn du an Stoke denkst, ist größer als das weinende Auge, dass du kein Spiel gemacht hast? Oder ist das schon was in deiner Vita, das dich nervt? Der Verein, der dich nach England geholt hat, der es dir möglich gemacht hat, in der Premier League auch Fuß zu fassen, die aber da keine Chance gegeben hat?
Klar, sind Dinge passiert, mit denen ich nicht zustimmen würde oder zugestimmt habe damals. Ich meine, klar, als Spieler denkt man immer, dass man spielen soll und kann und der Beste ist, es ist ganz klar. Aber es waren halt damals ein paar Situationen, wo es dann zu Punkten gekommen ist, wo ich meine Chance bekommen hätte sollen. Und dann haben sie wieder einen Torhüter geholt, der am Ende seiner Karriere war. Und so Dinge sind 2-3 Mal passiert. Das war klar sehr, sehr frustrierend, aber im Endeffekt kann ich alles nutzen, was meine Karriere in der Zukunft damals, also von damals gesehen in der Zukunft betrifft, weil du einfach mental stärker wirst. Auch die ersten paar Jahre, die ersten 2 Jahre in Watford sind ähnlich, weil du einfach oft frustriert bist und oft auch denkst, kommt die Chance endlich, wann kommt die Chance? Und es ist nicht leicht, aber grundlegend bin ich Stoke natürlich sehr dankbar für die Chance, mich in England zu etablieren und mich in England einzuleben. Und bei Watford hat es dann endlich geklappt.
Du hast angesprochen, Stoke hat dir leider nicht die Chance gegeben. Gibt immer natürlich, vor allem in diesen Ligen, wo so viel Geld vorhanden ist, auch sehr viel politische Entscheidungen innerhalb eines Vereins, wo jüngere Spieler und die vor allem auch nicht englische Spieler sind, Nachteile haben. Das hast du leider sehr oft in deiner Karriere erleben müssen. Wir haben etliche Gespräche, wir haben unsere Freundschaft ja auch in Watford geformt und wir hatten oft Diskussionen beim Mittagessen, bei unseren Abenden in London, bei unseren Abendessen. Ich muss im Nachhinein sagen, ich glaube, ich war der falsche Ratgeber wirklich für dich, weil ich glaube, wir wissen jetzt alle, dass du in Österreich der Stammtorhüter bist, wir wissen alle, dass du jetzt in der Premier League spielst, aber die Geschichte, wie es dazu kam, wie lange du warten musstest, wie viel Geduld du aufweisen musstest, wie viel Schleifen du wieder fliegen musstest, um endlich zu landen in der Premier League, das ist ja unglaublich. Und ich glaube, hättest du damals auf mich gehört, würdest du jetzt wahrscheinlich nicht in der Premier League spielen, sondern vielleicht mal in der zweiten deutschen Bundesliga dich etablieren. Vielleicht wärst du schon in der Bundesliga oder auch in der Premier League, aber du wärst einen anderen Weg gegangen. Ich habe immer zu dir gesagt, Dani, du bist 24, 25, also damals mit 23 angefangen, 23, 24, 25, du musst spielen. Du hast so viel Potenzial, du zeigst es im Training. Es muss im Fernsehen gezeigt werden. Du sie dann auch damals nach Schottland ausleihen lassen hast und eine gigantische Saison hingelegt. Ihr seid, glaube ich, überraschend, damals mit dem Verein Kilmarnock, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, Dritter geworden in einer starken Liga hinter Celtic und den Rangers. und hast dich dort etabliert, kamst du nach Watford zurück und alle haben gedacht, wenn du jetzt hier nicht spielst, dann gehst du irgendwo in die Championship, zweite englische Liga oder vielleicht zum anderen Premier League Verein, weil du warst eine Marke, du warst Daniel Bachmann, der in England oder in United Kingdom bekannt war und hast dich dann wieder bei Watford unter Anführungszeichen auf die Bank setzen müssen und hast eigentlich diesen Schwung, den du aufgebaut hast in Schottland, wieder verblassen lassen. Nicht nur du, natürlich gab es da auch politische Entscheidungen von Watford, ich habe sie ja damals auch mitbekommen, aber was kannst du jetzt im Nachhinein sagen, war das Entscheidende, dass du diese Geduld aufweisen konntest oder musstest du die Geduld aufweisen, hattest du keine andere Chance oder hättest du in manchen Situationen vielleicht mehr pushen müssen, dass du weg darfst, um auch zu spielen, weil du hast ja auch einige Jahre, muss man sagen, im Nachhinein leider hergeschenkt, dass du auf der Bank warst oder nicht im Kader warst. Jetzt im Nachhinein ist es natürlich leicht zu reden, aber vielleicht kannst du mitteilen, was es bedeutet, in diesen Ligen wie die Premier League so auf Geduld zu bauen und dann belohnt zu werden.
Es war nach dem Jahr in Schottland bin ich natürlich zu Watford zurückgekommen mit ganz anderen Ambitionen als das, was dann im Endeffekt eingetreten ist. Da warst du selbst noch beim Verein, hast das selbst mitbekommen. Es war ja sehr frustrierend wieder, da ist das Wort frustrierend wieder, das kommt in meiner Karriere öfters vor. Es war einfach eine Situation, wo eben, wie du sagst, wir haben eine sehr gute Saison mit dem Verein gespielt, die beste Saison in der Vereinsgeschichte, mit einem Punkterekord und zum ersten Mal seit, ich glaube, 35 Jahren international qualifiziert. Bis Mitte, Ende Februar haben wir sogar um den Meistertitel mitgespielt, bis dann Celtic im Endeffekt davongezogen ist. Was für einen Verein wie Kilmarnock natürlich überragend war. Und ich hatte natürlich in dem Sommer danach, in der Vorbereitung bis hin zum Transferschluss, einige Angebote, die meisten auf Laien, was auch meine bevorzugte Variante gewesen wäre. Und ja, das wurde von Watford damals alles abgelehnt. Natürlich, wenn dann die ersten zwei, drei Leihangebote kommen, die von guten Vereinen waren, in der Championship was dabei, es war auch in der deutschen Bundesliga was dabei. Und das, da denkst du dann schon, wenn die wirklich gute Angebote von guten Vereinen abgelehnt werden, da beginnst du dann schon nachzudenken und da war ich sicher ein bisschen naiv und zu verstehen. Und ja, in meinem Kopf war dann aber, okay, ja, die lehnen die zwei, drei guten Angebote ab. Die dürften ja doch einen Plan für mich haben und ich werde in der Saison sicher eine Rolle spielen. Im Endeffekt bin ich in der kommenden Saison dann, in der wir dann abgestiegen sind, nicht einmal auf der Bank gesessen und nur auf der Tribüne. Und das ist natürlich mental sehr, sehr schwer, wenn du von so einem Hoch mit Riesenambitionen, mit einem riesen Selbstvertrauen wieder zurückkommst. Und dann einfach das ganze Jahr trainierst, ohne dass irgendwas passiert. Ich muss sagen, ich habe zwei Cup-Spiele gemacht, die jetzt auch nicht wirklich gut gelaufen sind. Wir sind damals gegen einen Drittligisten ausgeschieden. Macht es natürlich auch nicht besser, die Situation. Ich habe in dem Jahr sicher einiges gelernt. Jetzt nicht am Fußballplatz, sondern abseits einfach das Mentale. Ich habe einfach versucht, auch wenn es an manchen Tagen stehst du in der Früh auf oder kommst ins Trainingszentrum und denkst, was mache ich eigentlich da? Wieso bin ich da?
Ich kann mich auch an ein, zwei Frustmomente erinnern, natürlich mit dir, wie mir auch dann gemeinsam trainiert. Ich glaube, du wurdest auch mal vom Trainingsplatz verwiesen oder hast dich mit jemandem angelegt im Training. War einer dieser Frustsituationen, ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, ich habe es nur im Kopf, wie du dann abmarschiert bist, deine Handschuhe ausgezogen hast und glaube am nächsten Tag dich entschuldigen musstest. Ich konnte es nachvollziehen, vielleicht hätte ich, also im Gedanken wäre ich gleich gewesen, im Tun vielleicht anders, aber muss schon sagen, das, was teilweise mit dir aufgeführt wurde, für die Leistungen, die du gebracht hast, habe ich auch nicht nachvollziehen können. Ich habe dich ja immer gepusht dazu, dass du natürlich bei Watford bleibst als Freund, aber auch in Anbetracht dessen, dass Österreich jetzt nicht unter Anführungszeichen ein Torwartproblem hat, aber in Österreich sicherlich Riesenchance schon damals vorhanden war, dieser Stammtorhüter zu werden, dass ich dir immer in Aussicht gestellt habe und wir haben oft darüber geredet, wie du noch nicht einberufen warst, dass ich da an dich glaube, dass du das machen kannst und dafür Spielpraxis brauchst. Und auch unter dem damaligen Trainer Franco Foda, vielleicht die deutsche zweite Liga, mein Rat gewesen wäre, weil er schaut dorthin. Also Franco Foda ist Deutschland begeistert, er ist Deutscher, er hätte da hingeschaut. Deswegen war mein Rat immer, dass du da diesen Schritt machst. Aber du hast dich für Watford entschieden, im Nachhinein die richtige Entscheidung. Ihr seid in dem Jahr abgestiegen, wo du keine Sekunde auf der Bank Platz genommen hast. Hast du dich gefreut? Hast du eine Chance gesehen?
Ich muss ehrlich sagen, gefreut kann ich nicht sagen, weil ich war natürlich im Kader und war bei jedem Spiel dabei und war auch dann bei dem Spiel dabei, weil wir hatten ja am letzten Spieltag noch eine realistische Chance, den Klassenerhalt zu schaffen. Es ist dann wirklich alles gegen uns gelaufen. Ich glaube, Aston Villa hat gewonnen und wir haben verloren gegen Arsenal auswärts, wo wir eigentlich gewinnen hätten sollten. Wir haben wirklich
Aston Villa hat noch unentschieden.
Oder unentschieden. Und die hätte gewinnen. Genau, und die haben aber relativ spät, glaube ich, den Ausgleich gemacht. Und wir waren schon 2-0 hinten, wenn ich mich nicht täusche, und, oder 3-0 sogar. Und haben aber ein unglaubliches Comeback gehabt. 3-2 ist, glaube ich, das Spiel im Endeffekt ausgegangen. Ich meine, Danny Welbeck. Es war auf jeden Fall knapp im Endeffekt, das weiß ich. Wir hatten unzählige Torchancen. Der Emiliano Martinez hat damals im Tor gespielt, wirklich eine Top-Leistung gebracht und hat uns dann den Abstieg beschert. Und diese halbe Stunde in der Kabine danach war, auch wenn du nicht wirklich ein Teil der Mannschaft, würde ich nicht sagen, aber jetzt nicht wirklich irgendeine Rolle gespielt hast in der Saison, nicht schön anzusehen. Da waren einige Situationen, die auch sehr, sehr traurig waren mit dem Aurelio Gomez, der seine Karriere mit diesem Abstieg beendet hat. Das war sehr emotional, den ich ja sehr gut kenne und als Tormänner natürlich viel Zeit zusammen verbringt. Das war schon sehr traurig nach ein paar Tagen. Klar, habe ich dann
mal überlegt. Also in der Situation hast du mitgelitten, weil du einfach die Menschen, die Charaktere, den Verein natürlich lieb gewonnen hast. Aber die Wochen davor, wo ein Abstieg gedroht hat und vielleicht die Wochen danach, muss man sich, glaube ich, schon in deiner Situation eingestehen, würde ich zumindest, dass es natürlich Chancen gibt für dich. Also in Krisenzeiten können Helden geboren werden. Andere Spieler haben hohe Verträge, die müssen vielleicht den Verein verlassen. Also wenn man es ganz runterbricht auf deine persönliche Situation, kann man eigentlich im Nachhinein sagen, ist der Ausgang so natürlich perfekt gewesen?
Klar, und wie gesagt, 2-3 Tage nach dem Abstieg denkst du dann drüber nach, über die kommende Saison, über die Zukunft. Und klar ist es dann so, dass du dann schon denkst, oder dass ich dann so gedacht habe, eigentlich ist das jetzt meine Chance. Und der Ben Foster, der die Nummer 1 war, die 2 Saisonen davor, war damals 37. Und da denkst du dir schon, okay, wir sind jetzt in die zweite Liga abgestiegen, der hat natürlich einen riesen Vertrag. Ob das jetzt meine Chance ist, ob sie mit mir als Nummer 1 in die Saison gehen. Und es war dann auch so, in der Vorbereitung hat er...
Also in diesem Moment, Entschuldigung, dass ich unterbreche, warst du komplett von dir überzeugt, nach dem Abstieg, in der Vorbereitung, das ist deine Zeit?
Ja, also ich bin in die Vorbereitung gegangen, ich glaube, die Saison hat damals am 15. September begonnen, um am 15. September im Tor zu stehen. Das war mein vollster... mein Ziel, mein Fokus war nur auf das gelegt und es hat in der Vorbereitung wirklich alles danach ausgesehen. Ich glaube, ich habe bis auf ein Spiel jedes einzelne Vorbereitungsspiel gespielt, eben aufgrund der Verletzung von Ben Foster. Der hat einige Probleme im Knie, dann mit dem Ellbogen und hat wirklich die ganze Vorbereitung verpasst. Letzte Vorbereitungsspiel vor der Saison, also ich glaube 6 Tage vor der Saison, war gegen Tottenham zu Hause. Habe auch ich gespielt. Habe eine sehr gute Leistung gebracht. Wir haben das Spiel 2-1 gewonnen, auch wenn das in der Vorbereitung nichts heißt. Aber für mich war das trotzdem ein bisschen ein Zeichen, auch in Richtung Trainer. Und dann war der erste Spieltag und ich bin auf der Bank gesessen. Und in der Saison...
Rückschlag.
Unter dem... Genau, und das war einfach... wieder Frustration da und einfach... Da waren sicher ein paar Gedanken, wo ich mir gedacht habe, okay, wieso eigentlich, wieso tue ich mir das an und wofür arbeite ich jeden Tag so hart, gebe jeden Tag wirklich alles. Ich bin ein Spieler, auch wenn ich frustriert bin und ich meine, du hast mich selbst trainieren gesehen, auch in Zeiten, wo es einfach wirklich nicht gut gelaufen ist für mich. Bis auf den einen Ausrutscher, den du vorher erwähnt hast. Aber ich bin ein Spieler, der immer Vollgas gibt, auch wenn ich nicht spiele. Und da waren schon ein paar Gedanken dabei, wo ich mir denke, wofür? Nicht nur, dass ich wieder auf der Bank sitze, sondern auch das Ganze rundherum, wie das zusammenkommt mit meinem Konkurrenten. Das war einfach nicht in Ordnung vom Verein und war aber die Situation. Ich habe weiter Gas gegeben, auch wenn viele sicher da sagen, ja, was macht der Bachmann, wieso? Ich habe da auch ein bisschen was mitbekommen in den Medien in Österreich und ja, da liest man ab und zu schon Dinge, ja, der Bachmann lebt in einer Fantasiewelt und jetzt sind sie abgestiegen und er spielt wieder nicht und was will er eigentlich, der ist nur wegen dem Geld dort und einige Dinge einfach von österreichischen Journalisten, Fußballfans, wie auch immer. Und im Laufe der ersten 4-5 Monate in der Saison unter dem Vladimir Ivic damals sind einige Dinge passiert, mit denen ich nicht einverstanden war, was einfach, im Fußball ist nichts fair, aber es sind einfach Dinge passiert, wo ich alleine ganze Woche trainiere, mein Konkurrent teilweise nicht einmal im Trainingszentrum war und er direkt zum Spiel kommt und spielt. Und das waren einfach Dinge, die ich dann auch angesprochen habe. Hat nichts geändert. Ich habe weiterhin Gas gegeben. Der Trainer hat weiterhin gegen mich entschieden. Und ja, dann sind die Resultate immer schlechter geworden. So Anfang Dezember, Ende November, Anfang Dezember. Der Trainer ist dann kurz vor Weihnachten entlassen worden. Und der neue Trainer ist gekommen. Beim ersten Spiel hat dann wieder mein Konkurrent gespielt. Und danach hatten wir ein FA Cup Spiel gegen Man United in Old Trafford. Und wir haben 1-0 verloren, aber wir haben wirklich eine sehr gute Leistung gebracht. Ich habe wirklich sehr, sehr gut gespielt.
War das dein erstes Saisonspiel?
Ich habe im Cup davor schon gespielt, im Carabao Cup, wo ich lustigerweise, das war gleich nach dem ersten Ligaspiel. Also am Freitag war das erste Ligaspiel, Dienstag das erste Cup-Spiel im Carabao Cup. Ich glaube, ich habe 7 oder 8 unglaubliche Paraden gehabt im Spiel. Das Spiel ist im Endeffekt 1-1 ausgegangen und wir haben dann im Elfmeterschießen 3-0 gewonnen. Und ich habe
den Anfangsfrust von 3 Tagen zuvor hast du sofort verarbeitet, ja, und hast deinen Frust in Motivation umgewandelt.
Ja, da war also in dem Spiel war sicher ein bisschen Ärger und Aggressivität dabei. Einfach jetzt nicht einer Person zugerichtet, einfach in mir war da so viel Frust eben und Aggressivität, die sich aufgebaut hat, wo wirklich alles funktioniert in dem Spiel und dann ist es eben zum Elfmeterschießen gekommen, wir haben 3-0 gewonnen und ich habe die ersten 3 Elfmeter der Gegner alle 3 gehalten, was auch nicht so oft vorkommt und das war schon ein bisschen eine Genugtuung. Das habe ich den Trainer dann auch ein bisschen respektvoll spüren lassen, also ich bin kein respektloser Mensch, also ich habe das aber den Trainer natürlich spüren lassen, dass es mehr oder weniger schaut, da ist schon ein anderer.
Also körpersprachemäßigen Statement.
Genau. Geben. Und ja, dann wie gesagt, die nächsten Monate sind, wie ich vorher gesagt habe, wieder nicht gut gelaufen, trotz der Leistung. Und dann im Jänner eben das FA Cup Spiel gegen Man United, wo ich wirklich, das war sicher eines meiner besten Spiele, jetzt gar nicht nur von Paraden allgemein, was Flanken, Beinarbeit mit dem Fuß betrifft, einfach das allgemeine Torwartspiel, wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Wir haben im Endeffekt 1-0 verloren gegen eine wirklich sehr, sehr starke Man United-Mannschaft. Und dann war eine Situation eben am Montag danach, wo mein Berater mich angerufen hat und gesagt hat, okay, dieser Verein will dich auf Leihe haben.
Darfst du ihn nennen?
Es war in der Championship, es war in der gleichen Liga, aber kein Verein, der um den Aufstieg mitspielt, also ein Verein im Mittelfeld.
Kein Konkurrent?
Ja, kein Konkurrent von Watford. Ich habe dann gleich nach dem Gespräch mit meinem Berater meinen Dortmund-Trainer angerufen und ihm mehr oder weniger gesagt, ich bin in einer Situation, ich bin so lange herumgesessen und ich bringe jedes Mal, wenn ich zum Einsatz komme, meine Leistung. Ich gebe jeden Tag im Training Gas. Mehr oder weniger, entweder ich spiele am Samstag oder lasst mich auf Leihe gehen. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, na, warte, weil er glaubt, der Trainer will umdrehen. Und ich habe mir dann nur gedacht, das habe ich schon so oft gehört in meiner Karriere, das brauche ich mir jetzt nicht nochmal antun. Und also ja, warte, ich rede mit dem Trainer morgen und rede morgen mit dem Trainer. Kommen am nächsten Tag zum Training, am Dienstag war das dann oder am Mittwoch. Und nach 5 Minuten im Training sagt mein Konkurrent, eben der Ben Foster, fängt den Ball, wirft den Ball weg und sagt, na, ich brauche mal ein paar Wochen Pause, mein Finger tut so weh. War ein bisschen eine komische Situation.
Hat er es gewusst, dass er ausgetauscht wird?
Es hat so ausgesehen, weil er wirklich, ich meine, die Karriere von Ben Foster ist einzigartig, würde ich fast sagen. Also ich glaube, der hat knapp 500 oder 450 Premier League Spiele, ist seit 15 Jahren in der Premier League mehr oder weniger Stammtorhüter. Und ja, über den braucht man nichts Schlechtes sagen. Und auch, ich meine, du kennst ihn auch menschlich, er ist ein super Typ. Also über den Ben gibt es nichts Schlechtes zu sagen. Nur es war eine Situation, wo er, glaube ich, gemerkt hat, dass es sein kann, dass er nicht spielt. Und er sich da ein bisschen selbst sein Ego schützen wollte, um nicht auf die Bank gesetzt zu werden. So hätte ich das interpretiert. Und so war es dann auch. Ich habe dann am Samstag gespielt. Wir haben 2-0 gewonnen. Hatte natürlich extremen Druck persönlich und vom Verein. Persönlich natürlich den Druck, weil ich jetzt endlich meine Chance bekommen habe und die unbedingt nutzen will. Aber dann auch vom...
Und auch eine Forderung gestellt hast, dass du bereit bist.
Ansonsten genau. Das natürlich auch. Ich muss ehrlich sagen, an das habe ich jetzt im Spiel selbst gar nicht so oder auch in den Trainings oder am Weg Richtung Spiel gar nicht so gedacht, weil einfach ich habe eh an mich selbst geglaubt. Aber es war einfach eine Situation, endlich diese Chance bekommen zu haben und die unbedingt nutzen zu wollen. Gar nicht so, jetzt was ich zum Trainer oder zum Torwarttrainer gesagt habe, einfach nur für mich selbst. Und dann natürlich zusätzlich noch der Druck, was die Mannschaft betrifft, weil wir waren damals in einer Situation, wo wir, glaube ich, 8 oder 9 Punkte schon hinter dem zweiten Platz war, der für den Direktaufstieg oder für den Direktaufstieg berechtigt in der Championship. Und da war natürlich, wie gesagt, der Druck da für mich persönlich, endlich diese Chance bekommen zu haben und dann natürlich auch, dass wir kaum Spiele verlieren dürfen. Also wir wussten, um aufzusteigen, müssen wir einen unglaublichen Lauf hinlegen bis zum Ende der Saison. Und ja, es hat perfekt begonnen. Wir haben, ich glaube, 2-0 gewonnen, das erste Spiel, 1-0 das zweite, dann 2-1 gegen Stoke. Das war gleich mein drittes Spiel in Stoke, haben wir auch gewonnen. Und das, ja, es ist dann klar von Spiel zu Spiel leichter geworden. In der Mannschaft haben dann auch auf einmal gesagt, okay, ich glaube, wir haben eine neue Nummer 1. Und das war dann alles sehr schnell gegangen. Im Endeffekt habe ich, glaube ich, 14 Mal zu 0 gespielt oder 15 Mal in 23 Spielen. Wir sind dann Gott sei Dank wieder aufgestiegen. Und das
man muss dazu sagen, ich glaube, für alle, die das nicht wissen, die Championship ist eine der härtesten Ligen der Welt. Es gibt 46 Spiele in einer Saison. Die ersten zwei sind berechtigt, direkt aufzusteigen und danach gibt es noch einen Playoff für den Platz 3 bis Platz 6. Das heißt, die Mannschaften, die da rein müssen, haben es umso schwerer. Und ihr habt damals in dem Jahr, glaube ich, jeden dritten Tag spielen müssen. Zeit für Training blieb keins. Du konntest dich nur über die Spiele dann beweisen. Und es war ja dann ein Märchen. Ihr seid dann aufgestiegen mit dir. Du hast einen großen Anteil gehabt. Du hast gesagt, 14 Mal zu 0 ist, glaube ich, eine Hausnummer. Hast dort dein Können unter Beweis gestellt. Aber ich möchte ganz kurz, bevor wir quasi ins Fairy Tale, also ins Märchen Bachmann eintauchen, möchte ich noch ganz kurz dich fragen, ob du einen Mentaltrainer gehabt hast die ganzen Jahre. Du bist dann doch relativ spät, für einen Torhüter noch vielleicht etwas jung, aber oder nicht jung, aber im guten Alter, aber für einen Fußballer relativ spät wirklich so richtig an die Oberfläche getaucht. Hast du jemanden gehabt, der dich begleitet hat über die Jahre? Waren deine Eltern deine Bezugspersonen? Hast du an dir gearbeitet? Wie bist du mit diesen Rückschlägen, wie du umgegangen bist, wissen wir ja, aber wie du es verarbeitet hast und wie du es angegangen bist, gibt es da eine Message, die du senden kannst? Oder ist es Erziehung gewesen von deinen Eltern, die du mitbekommen hast?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte früher, also in der Jugend, wie ich noch in Österreich war, da hatte ich einen Mentaltrainer unter Anführungszeichen. War halt sehr basic, was Dinge um den Druck betrifft. Aber seit ich in England bin oder Profi, hatte ich eigentlich nie jemanden, mit dem ich professionell über den Druck, über meine mentale Situation gesprochen. Aber ich bin ein Typ, der sehr, ich würde nicht sagen, ich sehe immer das Positive in allem. Aber ich bin sehr relaxed und ich bin ein Typ, wenn was nicht gut läuft, ich mache mich da jetzt nicht so extrem fertig, deshalb jetzt gar nicht nur im Fußball.
Das heißt, du kannst Beruf und Privates komplett trennen, immer schon gekonnt. Das heißt, wenn du nach Hause gegangen bist, hast du immer abschalten können und dich quasi deine Gedanken weg vom Fußball leiten.
Ja, meine Frau wird da sicher was anderes sagen. Es gab sicher Situationen, wo ich, wenn man es vergleicht mit jetzt oder mit dem Zeitpunkt, wo ich dann zum Spielen gekommen bin, war ich sicher auch zu Hause teilweise ein bisschen happy. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber ich bin nicht ein Typ, der mentale Hilfe braucht und das ist schwer zu beschreiben, aber ich brauche das einfach nicht. Gibt viele Spieler, die ich kenne, sehr viele Spieler, die ein, zwei, dreimal pro Woche mit Mentaltrainer Zoom-Calls machen oder auch jetzt mittlerweile wieder treffen. Aber das finde ich ein bisschen schwer zu beschreiben, wie ich mich da fühle, wenn was nicht gut läuft. Klar, bist du enttäuscht, aber...
Probierst du beschreiben.
Ich denke mir dann immer, wenn ich zum Beispiel, wenn ich an ein paar Situationen zurückdenke, wo ich einfach nach dem Training mir denke, das gibt's ja nicht. So ein... Das gibt's einfach nicht, dass das schon wieder passiert und jetzt spiele ich wieder nicht und das ist passiert. Und ich denke mal dann ähnlich wie mit Dingen, die jetzt in den letzten Monaten mehr passiert sind, seit ich zum Spielen komme, wo auf Social Media... weiß ja jeder, was da los ist mit dem Rassismus, und das geht aber uns Europäern genauso, was die Dinge betrifft. Ich habe unzählige Morddrohungen bekommen, wir haben die Polizei schon einschalten müssen.
Und du hast Morddrohungen bekommen?
Ja, zwei, drei verschiedene Dinge, wegen Wetten, wegen...
Also, also deine Follower oder diejenigen, die den Kommentar hinterlassen haben, die haben auf irgendein Spiel gewettet und waren nicht zufrieden mit deiner Leistung, dass ihr Ergebnis aufgegangen ist.
Das kam vor, dann gab es eine Morddrohung, die ein bisschen ein lustiger Hintergrund hat. Der Ben Foster, mein Konkurrent, der hat seinen eigenen YouTube-Channel, das Cycling GK. Ich weiß nicht, ob man den in Österreich kennt oder...
Ja, ich glaube, kurz zur Erklärung, es ist ein Torwart, wie du es angesprochen hast, ein richtig erfolgreicher Torwart, aber er liebt auch den Radsport und hat seinen eigenen YouTube-Kanal und hat da, glaube ich, etliche tausend Supporter und Fans und
Follower. Ich glaube, er hat jetzt mittlerweile knapp 1 Million Subscribers auf YouTube, also was ja unglaublich ist innerhalb von einem Jahr. Und die Hauptvideos oder die Videos, die halt die meisten Viewers bringt, waren immer diese Matchday-Vlogs, wo er halt den ganzen Tag vor dem Spiel und auch die Anreise zum Spiel gefilmt hat, inklusive dann die GoPro im Tor hat. Was natürlich klar ist, man als Fußballfan überragend anzusehen. Und
Live GoPro Übertragung?
Nein, nicht live, er hat die einfach im Tor stehen und macht dann nach jedem Spiel ein 8-9-minütiges Video eben mit der Anreise zum Spiel, im Bus, mit den Spielern, beim Abendessen. Wirklich vieles, das man nicht zu sehen bekommt. Und sicher auch Dinge, die...
Und die Morddrohung kam von ihm?
Kann sein, dass es von ihm war. Weil er seinen Platz verloren hat. Nein, es war einfach ein Fan von seinem YouTube-Channel, der mir damals geschrieben hat, wenn der Ben Foster nächste Woche nicht im Tor steht, dann bringt er meine Kinder um und meine Frau und...
So lustig ist die Geschichte doch nicht.
Nein, das ist nur der Hintergrund, weshalb Leute solche Worte oder...
Und wie gehst du damit um? Weiß deine Frau davon? Hast du sie mitgeteilt?
Meine Frau ist die, für die es ein bisschen schwerer ist als für mich. Ich denke mal, das ist eben, wo ich jetzt wieder zurückkomme, zu dem, die Gedanken, die ich habe, wenn was nicht läuft oder eben mit solchen Social Media, mit so Keyboard Warriors. Ich habe da immer dann den Gedanken, wenn ich am Weg nach Hause bin, eben wie gesagt, wenn es nicht gut läuft, dass ich mir einfach denke, ich habe grundlegend so ein tolles Leben. Ja. Ich habe zwei wunderschöne Kinder, die beide gesund sind. Ich habe eine super Frau, die mich bei allem unterstützt. Meine Familie sind alle gesund. Meine Eltern sind gesund. Und mehr kann ich mir nicht wünschen. Ich werde gut bezahlt für das, was ich am liebsten tue. Und so denke ich mir das halt.
Du versetzt dich quasi in die Lage derjenigen, die frustriert zu Hause sitzen. Du sagst es Keyboard Warrior. Also
Das kann sein, dass das für ein paar Zuhörer vielleicht ein bisschen nicht abgehoben oder arrogant einfach klingt, aber das ist einfach der Weg. So mache ich es mir leichter, um mit Druck oder mit Enttäuschungen oder eben mit solchen Keyboard Warriors umzugehen. Einfach, dass ich mir denke, eigentlich, ich habe so ein gutes Leben, ich brauche mir keine Sorgen um Geld machen, auch wenn Geld nicht wichtig ist oder das Wichtigste ist, aber es macht Dinge einfach leichter. Und in Situationen, wo du einfach als Leistungssportler, ich meine, es ist klar, ich meine, jeder weiß, dass man als Leistungssportler, vor allem als Fußballer, gut bezahlt wird, das ist kein Geheimnis. Und drum... Ja, ich nehme einfach diesen Weg, um mich von Enttäuschungen, von Frustrationen, von Abuse und von Beschimpfungen und Bedrohungen und so weiter abzulenken. So finde ich den Weg daraus und so versuche ich auch in ein Spiel zu gehen, um den Druck ein
bisschen. Aber an dieser Stelle muss man schon ganz klar sagen, auch wenn du damit einen guten Umgang gefunden hast, ist es überhaupt nicht zu entschuldigen, was da abgeht online, ob es jetzt die Morddrohungen sind, ob es Rassismus ist oder etc. Also ich glaube, an dieser Stelle müssen wir schon festhalten, dass wenn Daniel Bachmann damit gut umgehen kann, sich da in Situationen reinversetzen kann, die es ihm und seiner Familie erleichtern, dort ein normales Leben weiterzuführen, gibt es etliche andere Sportler, Persönlichkeiten, die damit nicht umgehen können, die da auch daran leiden oder auch zerbrechen. Also ich glaube, das ist dann, bist du ein gutes Beispiel, wie man damit umgehen kann, aber ich glaube, das zu adressieren und das auch anzusprechen, was da passiert und dass es nicht nur der jubelnde Fan auf der Tribüne ist, sondern auch derjenige, der im Internet zu stalken beginnt und versucht, sich mental auf ein Level zu bringen, dass es dir nicht einfach macht, einen Alltag mit deiner Familie zu bestreiten.
Es ist eben, wie du sagst, oder wie ich vorher angesprochen habe, für mich ist es jetzt nicht so das Problem. Wie gesagt, ich habe da meinen Weg, um damit klarzukommen. Für meine Frau ist es doch ein bisschen schwerer, wenn die sowas liest, vor allem was die Kinder betrifft. Und meine Frau ist natürlich sehr viel alleine, vor allem letzte Saison war es sehr extrem, weil wir ja doch, wir hatten 46 Spiele von Ende September bis am 8. Mai war die Saison aus. Also das ist ein kurzer Zeitraum um 46 Ligaspiele plus, ich glaube, 5 Cup-Spiele hatten wir. Mhm. Also 51 oder 50 Spiele, sagen wir, in, weiß ich nicht, 7 oder 8 Monaten. Das war wirklich, also ich war teilweise 4, 5 Tage die Woche inklusive Nächte nicht zu Hause. Und das macht halt für meine Frau dann ein bisschen schwer, wenn sie liest, ja, wenn du wieder spielst, dann komm ich und bring deine Familie um, wenn sie weiß, dass sie die nächsten 3 Tage und Nächte alleine ist. Das sind halt so Dinge, die es natürlich nicht leicht machen. Auch für mich natürlich versuche ich sie da so gut wie möglich zu unterstützen und zu beruhigen. Wir haben eben mit dem Fall auch die Polizei eingeschalten. Ist im Endeffekt nichts rausgekommen. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das ist als Fußballer mittlerweile traurigerweise zum Alltag, würde ich nicht sagen, aber es ist normal. Also es passiert dauernd. Man braucht nur schauen mit dem Rassismus eben, was da los ist, auch jetzt bei der EM wieder mit dem Saka, Rashford, Sancho. Passiert in der Premier League jedes Wochenende. Und wie gesagt, auch bei uns Europäern, dass das wegen anderen Dingen natürlich, aber doch zur Norm geworden ist. Und ja, da gibt es sicher was man verbessern kann.
Ja, absolut skandalös, dass das zur Norm geworden ist. Ich habe ja unlängst auch meine Cousine Viktoria Schnaderbeck im Podcast gehabt, die sehr offen und sehr gut über das Thema Homosexualität gesprochen hat. Und da sind wir eigentlich beide der Meinung, dass eigentlich weniger Thema lieber wäre und mehr Akzeptanz vorhanden wäre, dass man das weniger immer ausschlachten müsste, sondern dass es in der Gesellschaft ankommt. Und ich glaube, genauso verhält sich es mit dem Rassismus. Also ich muss auch sagen, ich finde diese Aktionen, die alle stattfinden, sehr gut, aber die gibt es ja schon länger, die Aktionen und diese Situationen von Rassismus gibt es ja immer öfter. Die Europameisterschaft war ja ein weltweites, ausgestrahltes Event und die Gesellschaft hat sich verhalten wie ein Urvolk, muss man leider so sagen. Deswegen gibt es hier sicherlich Spannungen, vor allem in England, die man deiner Meinung nach in den Griff bekommen kann, oder glaubst du, es ist Kampf gegen Windmühlen?
Ich glaube, dass es schwer ist, das Ganze in den Griff zu bekommen. Das ist meine Meinung. Ich hoffe natürlich, dass sich das Ganze beruhigt und bessert. Aber wie du sagst, es gibt seit Jahren diese Kampagnen. Und klar, jetzt haben wir in England ist das seit diesem George Floyd-Incident in Amerika gehen wir vor jedem Spiel aufs Knie für 3, 4 Sekunden. Das ist noch immer ein Zeichen, dass wir setzen. Klar, es gibt einige Spieler, die mittlerweile sagen, sie sind nicht mehr der Meinung, dass das passt, dass es einfach nur mehr politisch ist oder einfach nicht mehr denn einfach nur Gewohnheit ist und kein Zeichen mehr ist. Aber ich glaube einfach, dass es seit so langer Zeit, also sicher seit ich in England bin, gibt es immer wieder Kampagnen und es wird immer wieder gepusht, um das zu verbessern. Aber wenn man schaut, es wird immer schlimmer. Auch jetzt, wir hatten den Vorfall mit George Floyd im Sommer 2020, der extrem viel Aufmerksamkeit auf der ganzen Welt gebracht hat. Natürlich auch in England und in England dann natürlich auch einen riesen Shitstorm, würde ich nicht sagen, aber doch dieses ganze Black Lives Matter ausgelöst hat und eben diese Riesenkampagnen gestartet hat. Und da denkst du natürlich, dass ein Jahr später sich Leute da informiert haben, ein bisschen besser ausgebildet sind über das Ganze. Und dann kommt dann die Europameisterschaft und dann werden die eigenen Spieler von Personen im eigenen Land, die Spieler, die sie vor 5 Minuten angefeuert haben, angejubelt haben, werden beschimpft. Und deshalb glaube ich einfach, dass das sicher noch eine lange, lange Zeit dauern wird, bis sich da was verbessert. Weil einfach, wie gesagt, nach dem Jahr, wo so viel passiert ist, es noch immer genau gleich ist.
Ich glaube, da gab es auch eine passende Aussage direkt nach der Europameisterschaft. Ich glaube, auch sogar ein Spieler von England hat es gesagt, die Gesellschaft zeigt ihr wahres Gesicht erst, wenn man verliert und nicht, wenn man gewinnt. Und ich glaube, es hat es genau treffend beschrieben. Und ich glaube auch, dass es, so schlimm es auch war, nochmal ein richtiger Hallo-Wachruf war, wie viel Rassismus in der Gesellschaft noch verbreitet ist. Social Media ist natürlich auch ein Thema. Social Media, meine Meinung, möchte ich auch noch ganz kurz äußern, sie schicken einem Werbung, sie haben Algorithmen, man bekommt überall irgendwo eine Werbung zugeschaltet und man ist auch überall sofort subscribed und kriegt auch E-Mails direkt, also man ist im Netz schon sehr, sehr glasern. Aber wie sie dagegen wirken, ist auch zu wenig, ist meine Meinung. Ist ganz klar, ich glaube nicht nur meine Meinung, sondern sehr viele und auch was Falschmeldungen rund um Corona angeht, Falschmeldungen rund um Politik angeht, müssen sich Facebook, Instagram und Co. natürlich auch selbst an der Nase nehmen und dort versuchen, Einfluss zu nehmen. Wenn wir jetzt auf Instagram kommen, passendes Schlagwort, es gibt eine berühmte Persönlichkeit, die dir folgt auf Instagram, habe mir das angeschaut, Sir Elton John, Ehrenpräsident von Watford, begeisternder Fan natürlich noch immer, auch ab und zu im Stadion, es gibt auch Bilder von dir mit Elton John, erfolgt dir, welche Bilder liked er und wie ist euer Draht, gibt es einen Draht, gab es mal einen Austausch?
Er war vor dem letzten Saisonspiel, in der letzten Saison war im Stadion, war bei uns in der Kabine vor dem Spiel, hat kurze Ansprache gehalten und dann auch mit uns kurz getratscht und ist auch natürlich zu mir hergekommen, hat mir die Hand geschüttelt und war natürlich schon ein bisschen starstruck. Ich meine, Elton John ist eine absolute Legende. Ich glaube, es gibt kaum Menschen auf der ganzen Welt, die nicht wissen, wer Elton John ist. Also das war schon ein bisschen ein abnormaler oder surrealer Moment. Und dann haben wir kurz gequatscht eben über die Spiele und er wusste wirklich alles über Watford. Also er hat gewusst, wie wir gegen Coventry auswärts gespielt haben, wo es bei ihm 5 in der Früh ist, dass er sich angeschaut hat. Also das ist wirklich ein diehard Watford-Fan. Und dann hat er eben zu mir gesagt, danke für die Saison, wirklich super gespielt, danke für den Wiederaufstieg und wirst für Österreich bei der EM spielen. Und ich habe mir dann nur gedacht, ich habe gar nicht gewusst, was ich sagen soll. Ich habe mir gedacht, Elton John weiß, dass der Daniel Bachmann Österreicher ist. Und da habe ich mir schon ein bisschen gedacht, dass hätte er vor 6 Monaten sicher nicht gewusst. Das habe ich kurz ein bisschen im Kopf gehabt, also wie weit ich gekommen bin in den letzten 6 Monaten, also im Mai war das, oder? Anfang Mai, auch wenn es jetzt nicht wichtig ist, wer die kennt und wer nicht, aber das war doch so ein bisschen ein Moment, wo ich kurz gedacht habe, das ist schon arg.
Du wusstest in dem Moment, für wen er das Lied Rocketman geschrieben hat.
Ja, es gibt sogar ein Lied, das heißt Daniel. Er hat ein Lied, das heißt Daniel.
Wegen dir?
Natürlich. Nein, aber ja, das war schon ein sehr, sehr cooler Moment, muss ich sagen, dass ich es hier nie vergessen werde.
Gibt's dann, hast du irgendeine Erinnerung an irgendein Foto, das er geliked hat? Oder ist er stummer Follower?
Nein, er hat das Foto nach meinem Debüt geliked in England, was natürlich passend ist mit England, Elton John.
Das heißt, dein Debüt ÖFB in England, jeder kann sich erinnern, ist ja nicht so lange her. Du hast ja, bist ja auch, was die Nationalmannschaft angeht, ein Spätstarter. Hast aber natürlich auch da von Fehlern oder vielleicht auch Unvermögen oder Nervosität profitiert von anderen Torhütern im Vorfeld der Europameisterschaft. Ich glaube, Alexander Schlager war da sicherlich in der Pole Position zu spielen. Der ÖFB und das Team rund um euch, ihr konntet euch nicht perfekt auf die Europameisterschaft vorbereiten. Ihr hattet extrem viel Unruhe. Es wurde der Trainer diskutiert, es wurden einige Positionen diskutiert, es wurde der Kader diskutiert. Und schlussendlich hat auch Alexander Schlager seinen Teil selbst dazu beigetragen, dass Daniel Bachmann in die Pole Position rutschte in allerletzter Sekunde. Also du bist im März-Lehrgang war das noch vor der Europameisterschaft, bist du vorzeitig abgereist, um deinen Status als damals noch Championship, aber angehender Premier League Torhüter zu festigen, hast bist ein riesen Risiko eingegangen. Vielleicht kannst du uns die Geschichte auch erzählen, mit Franco Foda ein Gespräch gesucht, abgereist, wohl wissend, dass du diese Position im Tor vom ÖFB, österreichischen Nationalteam, haben möchtest, auch auf bezogen auf die Euro, aber wusstest in dem Moment einen klaren Kopf zu bewahren und zu wissen, wie du dorthin kommst. Oder erzähle ich gerade einen Blödsinn von der Bird's View, von der Vogelperspektive?
Ich habe im März meine erste Einberufung nach 4 Jahren wieder bekommen. Ich war ja damals unter Marcel Koller, glaube 4 oder 5 Mal im Kader, wo man natürlich diskutieren kann, ob das jetzt verdient war oder nicht, weil ich ja damals beim Verein nicht zum Einsatz gekommen bin. Aber war eine andere Situation als im März. Bin dann im März einberufen worden, natürlich auch mit Erwartung ist vielleicht ein bisschen zu aggressiv, unter Anführungszeichen, mit der Hoffnung natürlich zu spielen. Das erste Spiel war gleich in Schottland, wo ich die ganze Mannschaft kenne. Der Trainer war mein Trainer bei Kilmarnock. Und ich hatte schon starke Hoffnungen, in dem Spiel zu spielen. Und weil ja doch alle die anderen beiden Torhüter, die dabei waren, oder 3 Torhüter waren, glaube ich, dabei, alle schon unter dem Franco Foda gespielt haben. Ich war der Einzige, den er noch nie spielen gesehen hat und habe mir da doch wirklich Hoffnung gemacht und war dann in dem Spiel gar nicht im Kader. War dann in die Faroe-Inseln auf der Bank und das Dänemark-Spiel war Mittwochabend, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Das dritte Spiel in dem Lehrgang. Und wir haben unser nächstes Ligaspiel am Freitagnachmittag gehabt und damals war ja die Corona-Situation noch sehr prekär und sehr, sehr streng, was das Ein- und Ausreisen in England betrifft und vor allem von Österreich. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und beschlossen, dass es für mich als Spieler am besten ist, wenn ich am Dienstag wieder zurück nach England reise, um einfach kein Risiko einzugehen, dass mein Flug wäre am Donnerstagmittag gewesen, dass da irgendwas passiert und ich eben dann das Spiel verpasse, was ich auf keinen Fall riskieren wollte. Haben uns dann, wie gesagt, auf das geeinigt. War ein sehr, sehr gutes Gespräch. Da war überhaupt keine, auch von meiner Seite nicht irgendeine, das war überhaupt keine Entscheidung, jetzt, weil ich beim Nationalteam nicht zum Einsatz gekommen bin. Also das war auf keinen Fall eine Entscheidung gegen das Nationalteam oder auch überhaupt keine Entscheidung aus Frust, weil ich nicht zum Einsatz gekommen bin. So wie es, glaube ich, was ich mitbekommen habe, von außen ein bisschen dargestellt wurde, dass das so eine Trotzreaktion war, dass ich nicht zum Einsatz gekommen bin. Also das auf gar keinen Fall. Wie gesagt, ich bin natürlich mit der Hoffnung auf Einsatzzeit zu dem Lehrgang gekommen. Aber ich glaube, wie man über meine ganze Karriere sehen kann, ich bin jetzt kein Typ, der einen Kasperl runterreißt oder irgendwie irgendwelche Frustaktionen schiebt oder irgendwie sportlich unfair ist. Also das würde ich nie tun und hat mit dem überhaupt nichts zu tun gehabt. Wir haben in dem Gespräch mit dem Trainer damals, bevor ich abgereist bin, da ist das Thema Europameisterschaft gar nicht aufgekommen. Also das war da irgendwie
auch für dich kein Thema gewesen zu dem Zeitpunkt März, letzter Lehrgang vor der Europameisterschaft, Hoffnung zu haben, im Sommer im Tor zu stehen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es war in der Situation, also das war vor dem Dänemark-Spiel, also da war Schottland, glaube ich, war 2-2. Dann haben wir gegen die Faroe-Inseln 4-1 oder 3-1 gewonnen und eben am Tag vor dem Dänemark-Spiel bin ich abgereist. Und dadurch, dass der Alex damals eben den Vorzug bekommen hat mit allen drei Spielen, war für mich relativ klar, dass er bei der EM spielen wird.
Hat auch, muss man fairerweise sagen, vor diesen Spielen gute Leistungen gezeigt. Also vor dem Dänemark-Spiel, vielleicht in Schottland, den ein oder anderen Wackler. Gegen Dänemark, glaube ich, war es das Gegentor an Eckball, wo er vielleicht rauskommen hätte können. Aber ich glaube, bis zu diesem Lehrgang hin hat er sich nicht sehr, sehr viel zu Schulden kommen lassen. Das heißt, es war alles darauf ausgelegt, dass Schlager bei der Euro spielt.
Ja, also wie gesagt, das war auch mein Gedanke. Und klar, mein Ziel war weiterhin zur Euro zu fahren. Ja. Das ist ganz klar, auch nach dem März-Lehrgang, wo ich früher abgereist bin. In dem Zeitpunkt, muss ich ehrlich sagen, war die Priorität natürlich beim Verein. Weil wir einfach in einer Phase waren, wo es wirklich um alles ging, um natürlich auch um meinen nächsten Karriereschritt, weil das ist ganz klar, wenn wir in die Premier League aufsteigen, dann verändert sich mein Leben, würde ich jetzt nicht so sagen, aber ich meine, du hast selber in der Premier League gespielt. Es gibt keine bessere Liga als die Premier League. Das Ganze rundherum, es ist einfach einzigartig. Und so kurz davor zu sein, da wollt ihr dem einfach alles unterordnen. Und es hat im Endeffekt auch geklappt. Und mit dem Aufstieg dann natürlich, da ist dann die AIM immer mehr wieder in den Vordergrund gerückt. Und ich hatte dann 2 Wochen... oder ich glaube 10 Tage waren es nach dem letzten Saisonspiel, bevor dann die Einberufung rausging. Und da war, glaube ich, kein Tag dabei, wo nicht ein bisschen eine Anspannung dabei war, ob mich eben der Robert, der Alma, anruft, ob ich irgendwas höre, auch wenn ich es vielleicht nicht zugeben würde. Ist jetzt
Robert Alma an dieser Stelle ist ein Torwarttrainer der österreichischen
Nationalmannschaft. Aber doch, da war doch jeden Tag ein bisschen Anspannung dabei und ein bisschen Hoffnung natürlich auch, dass ich den Anruf bekomme. Und natürlich auch ein bisschen schon die Erwartung, den Anruf zu bekommen. Klar, ich war dann bin jetzt der erste Premier League-Tormann, den Österreich hat. Ich glaube, der letzte, der in der Premier League spielt, war der Jürgen Macho 2002, hat mir irgendwer gesagt, also seit knapp 20 Jahren. Und ich glaube, überhaupt der erste, der als Nummer 1 in eine Saison gegangen ist. Da war doch ein bisschen dann schon, die Hoffnung war natürlich, dass das Gefühl, das überwiegt hat, aber auch ein bisschen eine Erwartung. Und ich hatte schon im Hinterkopf sicher den Gedanken, also ich sollte da schon zumindest im Kader sein. Und dann kam eben die Einberufung und habe natürlich irrsinnig gefreut. Also das war schon ein sehr schöner Anruf, ein sehr schönes Gespräch, auch wenn ich, wie gesagt, im Hinterkopf hatte, dass ich da sicher dabei bin.
Da möchte ich gleich ganz kurz einhaken. Du bist fast 10 Jahre in England, davor 17 Jahre in Österreich. Du bist im Herzen Vollblut Österreicher, nur Österreicher. Es gab nie irgendwo die Überlegung, whatsoever, oder deine Frau ist Engländerin, einen Nationenwechsel irgendwie darzustellen. Im Herzen immer in Österreich verbunden geblieben und immer rot-weiß-rotes Herz in dem Sinn gehabt.
Also für mich, ich bin Österreicher durch und durch. Das wird sich auch nie ändern.
Sag das nicht. Du bist eine Engländerin verheiratet. Deine Kinder wachsen hier auf. Und ich glaube, dich zu kennen, zu sagen, ein Rückzug in Österreich. Ich möchte deine Eltern jetzt nicht enttäuschen, aber ich kann mir auch schon sehr gut vorstellen, Daniel Bachmann nach 10 Jahren Premier League auch sich hier auch festzusetzen.
Ja, ich meine, das ist, aber das hat ja damit nichts zu tun, dass ich Vollblut Österreicher bin. Also das ändert dann an der Tatsache nichts. Also auch wenn ich in England wohne, mein Herz wird immer in Österreich sein. Ich bin, wie gesagt, Österreicher durch und durch. Und ich hätte auch schon längst einen englischen Pass beantragen können. Nicht nur aufgrund meiner Frau, auch aufgrund des Zeitraums, in dem ich schon in England bin. Aber das, den Gedanken habe ich nie irgendwie Zeit verschwendet.
Jetzt wär's ziemlich blöd, wenn du es beantragst, wenn du gerade Nummer 1 in Österreich bist. Aber den Ausflug wollte ich nur ganz kurz machen. Aber ich will jetzt nicht unterbrechen mit deinen Ausführungen zur Nationalmannschaft. Ich glaube, da gibt es noch sicherlich einen anderen spannenden Punkt, den du uns gleich erzählen wirst. Was mich natürlich extrem interessiert, und das, du hast gerade diese Zeitperiode angesprochen vor der Europameisterschaft, du hast die Einberufung bekommen, ihr seid angereist und euch ist richtiger Wind ins Gesicht geblasen. Medial gab es einige Aussagen von Marc Janko, einem guten Freund von mir. Es gab sehr viele Gerüchte um eine Trainerentlastung, Trainerwechsel. Es gab sehr viel Unruhe rund um die Stimmung der Mannschaft. Natürlich waren die Ergebnisse nicht gut. Aber ihr seid angereist und habt von Anfang an bewusst die Entscheidung getroffen, ein gutes Bild abzugeben, noch in der Öffentlichkeit dazustehen, als ob die Stimmung gut wäre. Also habt ihr uns was vorgespielt oder habt ihr es wirklich gelebt?
Ich muss ganz ehrlich sagen, die jetzt von Anfang an bis zum 26. Juni, also bis zu dem Italien-Spiel, war wirklich jeder Tag ein Tag, den ich nie vergessen werde, weil einfach der Zusammenhalt in der Mannschaft von Anfang an so überragend war. Also klar, es gibt in Mannschaften gibt es immer Gruppen, immer ein paar Freundschaftsgruppen. Ich meine, du warst selber lange im Geschäft, du weißt, wie das ist, aber es hat wirklich jeder, ist super miteinander ausgekommen. Es gab nicht einen einzigen Tag, wo es irgendwelche Diskussionen gab innerhalb der Mannschaft. Also da gab es überhaupt nichts. Und wie gesagt, das ganze Erlebnis ist jeden einzelnen Tag. Also es gibt Geschichten von jedem einzelnen Tag, die ich da aufzählen könnte. Da könnte man 3 Tage da sitzen, weil einfach das so ein tolles Erlebnis war. Der Zusammenhalt der Mannschaft. Und ja, wirklich, wirklich was, wo ich Gänsehaut bekomme, einfach wie du siehst, wie du als Mannschaft zusammenwächst in dem Zeitraum, obwohl es sicherlich auch in die andere Richtung hätte gehen können, auch mit dem medialen Druck unter Anführungszeichen von außen, mit dem Ganzen von Beginn weg, ja, die Stimmung ist nicht gut und das ist nicht gut und alles ist schlecht und die WM wird sowieso nichts und was weiß ich alles. Hätte natürlich leicht in die andere Richtung gehen können. Dann noch dazu, wenn du so lange in einer Bubble bist, weil es war ja so, dass wir nicht raus durften. Wir waren wirklich in...
Du sagst es, Bubble ist auch im Vorfeld, glaube ich, extrem oft thematisiert geworden, dass es schlechte Stimmung gibt. Das hast du gerade widerlegt. Du hast davon einen sehr, sehr homogenen Eindruck erzählt. Aber diese Bubble, die glaube ich jetzt von außen betrachtet, dass die nicht so schlimm war. Weil ihr hattet davor ja auch 18 Monate Corona. Es gab Corona, jeder war im Prinzip zu Hause, jeder war irgendwo für 18 Monate in einer Bubble mit dem Verein. Du weißt es selber, in der Premier League, in der deutschen Bundesliga, beim Nationalteam, es gab nur mehr Bubbles. Deswegen glaube ich, könnte auch, Corona hilft niemanden, aber diese Situation sicherlich geholfen haben, was uns 2016 in Frankreich, glaube ich, ein bisschen so das Genick gebrochen hat, bis eine Terrorangst-Bubble, weil wir es nicht gewohnt waren, könnte für euch schon vielleicht auch ein Vorteil gewesen sein, aus dem ihr Kraft gezogen habt, dass es nicht so irritierend war. Oder war es doch stressig und nervig?
Ich weiß, was du meinst mit dass wir an die Bubble, dass wir das gewöhnt waren und das sicherlich. Aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob du in einer Bubble bist, wo du zu Hause bist und dann im Training, zu Hause und im Training und ein freies Leben hast. Wir waren 6 Wochen in einem Hotel eingesperrt, wo wir wirklich nicht raus konnten. Wir durften nicht mal selbst zum DM oder zum Piper gehen, um uns Deos und so weiter zu kaufen.
Unbezahlte Werbung hier.
Also es war wirklich sehr, sehr extrem und es war sicherlich nicht leicht. Und wie gesagt, es hätte auch in die andere Richtung gehen können, was diesen Zusammenhalt betrifft, weil es ja doch ein langer Zeitraum ist mit, weiß ich nicht, 60 Leuten zusammen oder weiß nicht genau, wie viel es waren, aber 60 Leuten zusammen und es war wirklich ja, einfach ein tolles Erlebnis.
Und rückblickend war das, habt ihr zu wenig rausgeholt, eben nach der Europameisterschaft ein paar Interviews von dir gelesen, dass du jetzt nicht in ein Loch gefallen bist, aber schon, dass du sehr gelitten hast, dass es dir sehr schwer gefallen ist, diese Europameisterschaft, die für dich das absolute Highlight in deiner Karriere war und auch die erfolgreichste Europameisterschaft, die eine österreichische Mannschaft gespielt hat, mit sehr viel Lob ausgeschieden im Prinzip. Bist du nach deinen Worten in ein kleines Loch gefallen, das vielleicht uns so kurz beschreiben kannst, beziehungsweise auch ganz kurz deine Einschätzung, wie die Leistung bei der Europameisterschaft einzuordnen war?
Ja, es war natürlich eben, wie ich eben das beschrieben habe, mit ich bin ein bisschen in ein Loch gefallen, das ist genau so. Also es war ja, ich bin nach dem Spiel in London, gleich in London geblieben, eben aufgrund der Reise.
Nach dem Ausscheiden
gegen Italien bin ich gleich in London geblieben, einfach aufgrund der Reisebestimmungen. Wenn ich nach Österreich zurückgeflogen wäre, hätte ich in Quarantäne müssen, wenn ich eben wieder die Reise nach England gemacht hätte. Darum bin ich gleich in England geblieben und das war so eine Situation. Eben das Spiel war um 9 am Abend. Also relativ spät und dann natürlich sind wir noch im Hotel zusammengesessen und hatten da so ein bisschen einen Abschluss und dann in der Früh aufgestanden und meine Frau hat mich dann vom Hotel abgeholt und wir sind nach Hause gefahren und dann war das schon so ein bisschen, auf einmal ist dieser ganze Zusammenhalt und dieses ganze, das ist schwer zu beschreiben, aber diese ganze Kameradschaft und die ganzen Jungs auf einmal weg. Ich meine, klar, ich habe mich irrsinnig gefreut, meine Familie.
Euro-Blues gehabt quasi.
Genau, ich habe mich irrsinnig gefreut, meine Familie, meine Kinder zu sehen, die ich knapp 6 Wochen nicht gesehen habe. Und das war natürlich klar, die Freude hat dann natürlich überwiegt, was das betrifft. Aber trotzdem, auch wie ich dann zu Hause mit meinen Kindern war, war ich schon ein bisschen traurig fast, dass das Ganze jetzt so abrupt zu Ende gegangen ist. Aber ja, wie gesagt,
ihr wart ja nah dran, die Sensation zu schaffen. Ich glaube, das war sicherlich das nervenaufreibendste Spiel auch für uns Zuschauer, das zuzuschauen gegen den späteren Europameister. Das macht die Sache nicht besser, in ein Loch zu fallen und so knapp dran gewesen zu sein. Aber dennoch, glaube ich, gibt es sehr, sehr viel Positives, was man von dieser Europameisterschaft mitnehmen kann. Dennoch, sie war nicht einfach für dich. Wenn wir uns zurückerinnern, im ersten Spiel gab es danach viel Diskussion. Ich habe dich in Schutz genommen, also bevor du jetzt mir da irgendwas anhängen willst, ich habe dich in Schutz genommen. Ich habe da Kommunikationsprobleme gesehen, ja, aber ich habe auch einen Foul gesehen und keine Schuld an dir gesehen. Das sahen in Österreich der ein oder andere Experte anders. Wieder mal das Wort Rückschlag, das sehr oft in unserem Podcast jetzt vorkam, im ersten Spiel, das dennoch gewonnen wurde, hat dich nicht irritiert, also hast du es weggesteckt?
Nein, eigentlich gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Spieler, ich mein, wie gesagt, wir haben schon ein paar Mal gesagt, du warst selbst Spieler, du weißt ja, wenn du einen Fehler machst, also du spürst das ja. Und ich habe von der ersten Sekunde, wie der Ball ins Tor gegangen ist, bis die zwei, drei Tage danach, wo da ein bisschen Kritik auf mich zugekommen ist, nicht einmal dran gedacht, dass das jetzt ein Foul war, also, dass das jetzt ein Fehler war. Einfach weil ja, weil es in meinen Augen kein Fehler war. Es war sicher das ganze Tor. Da gab es einige Dinge, die man besser machen kann. Ich habe sie damals schon angesprochen. Ich hätte am Boden liegen bleiben können und das Gesicht halten. Dann hätte der Schiedsrichter abpfiffen, bevor der Ball überhaupt ins Tor geht.
Aber du bist englischer Torhüter, das macht man. Man macht es in England nicht. Man muss auch den Unterschied mal festhalten. Es gibt kein, in dem Sinn, Diving durch diesen VAR-Videoschiedsrichter vielleicht umso mehr. Aber du bist jetzt knapp 10 Jahre in England erzogen worden, vom Spielstil, von der Härte. Ein englischer Torhüter bleibt da nicht liegen.
Ja, na, so, und der Typ bin ich einfach nicht. Ich bleib wirklich nur dann liegen, wenn's wirklich weh tut und wenn ich wirklich kaum aufstehen kann. Aber ja, für mich war das, also mich hat das jetzt gar nicht so getroffen oder diese Kritik irgendwie mir zu Herzen genommen, weil einfach ich für mich selber wusste, ja, okay, es war kein Fehler, es war ein unglückliches Tor, klar, aber als Fehler würde ich das nicht bezeichnen, das Tor. Darum war das für mich überhaupt kein Problem oder überhaupt kein schweres Thema, damit umzugehen oder irgendwie im nächsten Spiel dran zu denken.
Schauen wir jetzt auf die Zukunft. Jetzt gibt es 2 Auswärtsspiele mit dem ÖFB. Du reist in 2 Tagen an. Ist die Stimmung gut im Moment? Ist es chaotisch? Glaubst du, ist es der letzte Lehrgang mit Trainer Franco Foda? Steht ein Präsidentenwechsel an? Mit was für ein Gefühl wirst du anreisen? Mit welchen Nebengeräuschen werden dich erwarten? Wird die Stimmung so gut sein wie bei der Euro? Oder gibt es hier innerhalb der Mannschaft überhaupt keine Zweifel, dass man sich da konzentriert und diese Nebengeräusche außen vor lässt?
Ich meine, wir wissen natürlich, dass der letzte Lehrgang jetzt alles andere als erfolgreich war. Das braucht man nicht abstreiten. Das war einfach
nicht. War nicht gut, gebe ich dir recht. Aber was mir gefallen hat, muss ich dich jetzt ein bisschen loben. Du hattest den Mut, direkt danach auch klare Worte zu finden. Also bist für das, dass du relativ kurz im Geschäft bist, du bist lange im Geschäft, aber sehr kurz an der Oberfläche, traust du dich dann schon mit Ecken und Kanten zu Interviews und gibst klar ein Signal, was schlecht lief, und traust dich auch Sachen ansprechen, obwohl du jetzt in dem Sinn kein Feldspieler bist. Das musst du dir auch bitte beibehalten, das ist ganz wichtig. Und hast natürlich auch angesprochen in dem, was ich gerade gesagt habe, dass es ziemlich, ziemlich mies war, was ihr da abgeliefert habt. Das kann man natürlich als Zuschauer auch bestätigen. Es wurde sehr viel auf Trainer Franco Foda abgewälzt. Du hast es aber in den Interviews auch teilweise auf die Schultern der Spieler übertragen, was ich auch der Meinung war, wenn man keine Trainingseinheiten hat, dass man als Spieler mit der Qualität, die wir in Österreich besitzen, das schon auch auf sich nehmen muss. Und ich glaube, die Worte hast auch du gefunden. Nichtsdestotrotz steht es jetzt vor einem, ich will jetzt nicht sagen Scherbenhaufen, aber vor einer Baustelle, und ihr wisst nicht, wo ihr anfangen müsst. Oder habt ihr einen klaren Plan, oder habt ihr da schon kommuniziert im Vorhinein, wie ihr es angehen werdet?
Ja, der Plan ist jetzt einmal, das nächste Spiel zu gewinnen. Das ist das, worauf wir uns jetzt konzentrieren. Und wie ich schon vorher gesagt, wir wissen, dass es im letzten Lehrgang einfach nicht gut genug war. Gut genug Pascal, es war einfach schlecht. Von Anfang bis zum Ende. Wir sind jetzt darauf fokussiert, dass wir das Spiel auf den Färöerinseln gewinnen. Das ist einmal der erste Schritt. Und danach ist dann das Spiel in Dänemark, das wir natürlich auch versuchen zu gewinnen. Wir wissen natürlich, Dänemark ist ein sehr, sehr starker Gegner. Aber ja, wie du sagst, wir haben einen wirklich sehr, sehr guten Kader mit Spielern, die in Top-Ligen spielen, die bei Top-Vereinen spielen. Wenn mir gerade das Spiel in Israel einfällt, wir dürfen nicht 5-2 gegen Israel verlieren. Das darf einfach nicht passieren mit dem Kader, den wir haben. Da braucht man nichts schönreden. Also da gibt es wirklich nichts Positives
für das Spiel. Aber es wurde sehr viel versucht, schön zu reden. Ich glaube, das muss man hier schon an dieser Stelle auch festhalten, es wurden Aussagen getroffen, die haben 5 Weitschüsse, 5 Tore. Man hat im Vorhinein aber gewusst, sie können gut schießen aus der zweiten Distanz, das wurde dir sicherlich auch vorbereitet. Aber was mich eher irritiert hat als Zuschauer, und ich gebe es ganz, ganz ehrlich und offen zu, ich war natürlich auch lange Teil, möchte auch nicht zu viel kritisieren, aber was schon augenscheinlich war, war die Körpersprache, auch dieses Schlampige, das man von jedem einzelnen Spieler nicht gewohnt ist in ihrem Verein. Da ist voller Fokus da und bei der Nationalmannschaft war das beim letzten Lehrgang schon das Gefühl von außen gesehen, dass eine gewisse Trägheit, Schlamperei dabei war und dementsprechend hat man mit offensiven Chancen hantiert, aber auch defensiv natürlich, sagen wir es mal, dich als Torwart sicherlich extrem unter Druck gesetzt.
Ja, es war einfach, da gibt es viele Punkte, die man ansprechen kann. Was jetzt.
Wir wollen es auch nicht analysieren. Für mich würde interessieren, wenn du sowas siehst im Spiel, hast du den Mut, nachdem du jetzt erst knapp 6 Länderspiele, 5 Länderspiele hast, da auch 9 Länderspiele, okay, Entschuldigung, jetzt haben wir 9 mittlerweile, bist du schon Routinier, dass du, siehst du dich in der Position, als Torhüter auch während dem Spiel einzugreifen?
Ich bin grundlegend ein Spieler. Ich glaube, dass es, klar, es gibt gewisse Dinge, die man als unerfahrener Spieler unter Anführungszeichen vielleicht nicht ansprechen sollte. Aber trotzdem, ich bin ein Spieler, auch wie ich bei Watford in die Mannschaft gekommen bin. Ich bin kein Spieler, der da hinten drin steht und einfach nur versucht, die Bälle zu halten. Ich bin ein Spieler, den du das ganze Spiel hören wirst, der, wenn Dinge nicht passen, auch, das ist ja, am Spielfeld ist es ja nicht so, dass wir uns gegenseitig schimpfen und das irgendwie persönlich ist. Wenn wir was zueinander sagen, jetzt wurscht, ob das ich bin oder ein anderer Spieler, dass wir uns versuchen, gegenseitig zu helfen und einfach Dinge zu verbessern. Und ich kenne genug Spieler, die damit nicht umgehen können und die einiges sofort persönlich nehmen. Rede ich jetzt nicht nur von National, im Allgemeinen im Fußball kommt das sehr oft vor, dass es einfach schwer ist, mit Spielern am Spielfeld zu kommunizieren, ohne dass es in eine Diskussion gerät oder eine Diskussion ausartet. Was meiner Meinung nach schade ist, weil wie gesagt, wir sind am Spielfeld, um uns gegenseitig zu helfen, wenn Dinge am Spielfeld passieren, die einfach verbesserungswürdig sind und es gibt Spieler, die in besseren Positionen sind, um das zu sehen, dann wird das auch angesprochen, und aber nur um uns zu helfen und um der Mannschaft zu helfen. Und ich würde mit meinem besten Freund, den ich seit 15 Jahren kenne und jetzt eventuell im Nationalspiel genauso reden, wie mit einem Spieler, den ich jetzt vielleicht nicht so gut kenne wie andere Spieler. Und ich will, dass er das nicht persönlich nimmt. Genauso wie wenn ihm was von mir nicht passt, ist das für mich auch okay, wenn er was zu mir sagt. Und solche Dinge, dass wir das einfach allgemein im Fußball, bei uns bei Watford genauso und im Nationalteam auch brauchen, dass wir aufeinander hören, dass wir uns vertrauen, genauso wie es bei der Euro waren. Das war im letzten Lehrgang ein bisschen eine schwierigere Situation, so aus welchen Gründen auch immer. Aber wie gesagt, um nochmal zu dem Israel-Spiel zurückzukommen, wir dürfen keine 5 Tore gegen Israel bekommen, wurscht, ob das Weitschüsse sind oder Elfmeter, das ist komplett egal. Wir dürfen keine 5 Tore gegen Israel bekommen. Und klar, die Chancen vorne haben wir auch verschwendet, das ist ganz klar. Nur das passiert im Fußball. Aber die Tore, die wir hinten bekommen haben, das ist einfach, das darf nicht passieren. Und dann natürlich auch das Schottland-Spiel war sehr schwierig, war sehr, sehr körperbetont. Aber wie schon vorher angesprochen, wir haben so einen starken Kader. Ich glaube einfach die Dichte des Kaders und die Einzelspieler, die wir haben, wenn man schaut, bei welchen Vereinen die spielen und bei welchen Vereinen die, ich würde jetzt nicht sagen, Führungsspieler sind jeder bei seinem Verein, aber doch Stammspieler bei wirklich Top-Vereinen, dass wir da einfach mehr auf den Platz bringen müssen, und dafür sind natürlich wir Spieler verantwortlich.
Ja, dann wünsche ich dir alles Gute für die angehenden Spiele. Hoffentlich, dass dein Knie einigermaßen regeneriert ist bis dahin. Wir können wahrscheinlich vor allem in Dänemark einen sehr starken Daniel Bachmann aus österreichischer Sicht gebrauchen. Ich glaube aber, dass es natürlich auch viele Lösungen gibt. Du hast angesprochen, der Kader ist gut bestückt. Es gibt die Qualifikation, es gibt auch die Hintertür Nations League, wo man sich für Katar qualifizieren kann. Natürlich alles Gute auf diesem Wege. Auch familiär wünsche ich dir das Beste. Bist ja mittlerweile auch Vater von zwei Kindern in sehr jungen Jahren, muss man sagen, ist sehr untypisch mit 26. Aber haben es vorhin angesprochen, deine Frau ist Engländerin. Du kannst auch deine Zukunft eventuell in England sehen. Gibt es noch private Träume jetzt als Abschluss, die du dir erfüllen möchtest, unabhängig vom Fußball? Oder siehst du dein ganzes Leben dich dem Fußball widmen?
Ja, im Moment ist natürlich der volle Fokus auf den Fußball. Meine Karriere ist jetzt endlich ins Laufen gekommen und jetzt endlich am richtigen Weg. Und dem werde ich jetzt alles unterordnen und natürlich versuchen, in den nächsten 10, 12 Jahren so erfolgreich wie möglich zu sein auf Vereinsebene und natürlich auch mit dem Nationalteam zu so vielen Großturnieren wie möglich zu fahren. Und das ist jetzt einmal mein primärer, darauf ist mein primärer Fokus gerichtet und ich freue mich auf die Zukunft.
Ja, perfekt. Alles Gute, Dani. Und ich glaube, jetzt haben wir uns auch ein leckeres Dinner in London verdient. Wir werden jetzt noch eine Night Out machen, wie man so schön sagt, hier in England. Alles Gute, bleib gesund, bleib fit, viel Spaß, vor allem in deinem weiteren Karriereweg. Wir werden dich beobachten, wir werden dich verfolgen. Und wie gesagt, bleib selbstkritisch, ohne Rückschläge bitte ab jetzt. Und alles, alles Gute.
Dankeschön.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.